Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen. Ihr hört Reflex, den Podcast der EKS. Heute widmen wir uns Ritualen und was wir Reformierten darunter verstehen. Jeder kennt ja Taufe, Abendmahl oder auch eine Hochzeit. Aber es gibt auch die kleinen Rituale im Alltag. Doch was ganz genau ein Ritual ist und warum die für uns in der Kirche so wichtig sind, darüber sprechen wir heute. Ich sitze nämlich im Studio hier nicht alleine, sondern habe tatsächlich drei Gäste diesmal. Die Dame, die mir gegenüber sitzt, ist Pfarrerin im Wengenstädter Tal. Ist richtig ausgesprochen?
Wengenstädter Tal.
Und sie bietet neben klassischen Trauungen auch freie Trauungen an. Sie ist Mitglied der Ritualagentur Leben feiern. Und mit ihrem Mann und ihrem Hund Cookie lebt sie in Basel. Ina Schweighofer von Birk. Herzlich willkommen.
Danke vielmals.
Dieser Tage schon ein paar verheiratet?
Nein, tatsächlich noch nicht. Cäsar fährt erst in eineinhalb Wochen an. Ich habe am 17. Mai, also Samstag, kann ich die erste Trauung und dann am 31. die zweite.
Und klassisch in der Kirche oder draußen?
Die sind beide draußen. Das sind zwei freie Trauungen, die beide draußen oder beziehungsweise einfach in einer anderen Location stattfinden, aber nicht in einer Kirche.
Da sind wir schon fast mitten im Thema.
Ja, genau.
Ich stelle noch schnell den zweiten Gast vor. Der wirft nämlich ein wissenschaftliches Auge auf Rituale. Er hat etliche Publikationen auch zu dem Thema verfasst. Er ist Professor an der Uni Bern für Homiletik, Liturgik und Kirchentheorie. David Plüss, schön bist du da.
Danke.
Und dann haben wir noch einen dritten Gast heute zur moralischen Unterstützung, Stefan Jütte.
Hallo zusammen.
Der Begriff Ritual, was ist eigentlich so ein Ritual? Wenn man das googelt, man stolpert über 100 Sachen, nämlich mein Morgenritual, das Ritual des Händeschüttelns. Wir begehen etwas rituell. Ich habe mal dann weitergeschaut und habe eine kleine Definition gefunden.
Reflektor.
Rituale sind zeremoniell verdichtete symbolische Handlungen. Sie folgen einer vorgegebenen Gestalt, einer Struktur und einem Rhythmus. Sie werden zu bestimmten Zeiten oder Anlässen in gleicher Form wiederholt. Rituale verfolgen ein überpersönliches Ziel oder Anliegen. Sie werden von einer Gruppe begangen und getragen. Sie helfen, Übergänge zu gestalten, Konflikte zu bewältigen oder auch ambivalente Gefühle zuzulassen. Sie schenken Geborgenheit, Heimat, Vergewisserung, Sicherheit, Ordnung, Orientierung, Perspektiven und festigen Beziehungen. Rituale helfen, das Leben zu deuten, Stationen biografisch zu verorten und zu integrieren. Es gibt dabei alltägliche, kulturelle und spirituelle Rituale. Und bei den spirituellen strebt man danach, sich mit dem Göttlichen zu verbinden. David, mir war das jetzt fast ein bisschen peinlich, diese Definition zu verlesen, weil du hast tatsächlich mal einen Lexikon-Eintrag sogar geschrieben im Evangelischen Lexikon für Theologie und Gemeinde. Wie würdest du denn eigentlich sagen, was ein Ritual ist?
Also, ich habe schon alles gesagt. Das ist eine super Definition, die ist sehr umfassend. Ich habe da gar nicht zu ergänzen. Ich würde vielleicht einen Aspekt gerne vertiefen, nämlich, dass wenn wir jetzt heute über Kasual- oder Ritualagenturen schweizen wir vor allem Übergänge im Blick haben. Also sogenannte Rite de Passage, Übergangsritual. Also Ritual, die am Anfang vom Leben geführt werden, am Ende, wenn man erwachsen wird, wenn man ein Paar wird, wenn man eine Familie gründet. Bei unterschiedlichen Anlässen, aber das sind so die vier wichtigsten. Und da gibt es schon eine lange Forschung dazu und die ist inzwischen in Alltagsgebrauch eingewandert und ist, glaube ich, eine hilfreiche Zuspitzung vom Ritual, also Ritual helfen, Übergänge, wo immer auch mit Unwägbarkeiten verbunden sind.
Aber eigentlich haben wir Reformierten ja wenig Rituelles, oder?
Wir haben im Gottesdienst wenig Rituals, das stimmt. Also der Gottesdienst ist relativ frei von Ritual. Aber eben, Taufe ist ein Ritual in dieser Perspektive. Konfirmation ist ein Ritual. Die Hochzeit und Bestattung ist ein Ritual. Der Segen überhaupt im Gottesdienst ist ein Ritual, wenn wir zusammen unser Vater beten, ist das ein Ritual. Also es gibt Ritual in der reformierten Frömmigkeit, aber sie ist an einem sehr kleinen Ort tatsächlich.
Der Eindruck verstärkt sich im Moment ganz fest, wenn man nach Rom schaut. Also man kann sagen, wir nehmen den Podcast auf, während das Konklave gerade zusammensitzt. Und das ist ja wieder eindrücklich gewesen, die ganze Prozession, die Vereidigung, all das, was wirklich mit klaren Formen und Riten stattfindet, wo man manchmal, ob man das jetzt toll findet oder nicht, als Reformierte auch ein bisschen neidisch kann dorthin schauen und sagen, boah, sind die wieder stillsicher und alles sitzt und alles stimmt. Aber es gibt ja anscheinend, neben dem, dass man sagt, wir haben das vielleicht nicht so gross in der reformierten Kirche, auch ein Bedürfnis nach speziell designten Ritual. Und das ist ja etwas, was du, Irina, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen kennst und dem nachgehst. Was ist so dein Eindruck, wir Reformierte und Ritual?
Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir das auch so ein bisschen vermissen. Und ich denke das auch oft, wenn ich mit Leuten schwätze oder wenn ich auch mit Leuten aus meiner Gemeinde schwätze. Wir haben zum Beispiel am Ostersonntag immer so einen semi-ökumenischen Gottesdienst im Wegenstättertal. Der ist eigentlich katholisch, aber wir Reformierte und auch Christkatholiken sind dazu eingeladen. Und die christkatholische Diakonin und ich, wir machen auch mit. Aber der Gottesdienst ist eigentlich schon sehr katholisch. Wir starten draussen am Osterfeuer, wir ziehen zum Lumen Christi ein, wir zünden nach dem zweiten Lumen Christi die Kerzen an, ziehen dann mit diesen brennenden Kerzen ein. Und das ist dann auch schon etwas, was ich nachher auch höre von den Reformierten. Das ist schon einmal schön. Es ist wie so etwas fürs Herz. Ich habe das Gefühl, wir machen oft Sachen für den Kopf. Und wenn man dann mal so ein bisschen etwas hat fürs Herz, ist das schon auch etwas, wo ich glaube, auch die Reformierten geniessen, oder der Ewigkeitssonntag, wo man die Namen der Verstorbenen nochmal liest, wo man eine Kerze anzündet. Ich glaube, das sind immer wieder so Momente, wo vielleicht auch mehr Reformierte merken, hey, Ritual haben gleich etwas für sich und sprechen einfach wie nochmal etwas anderes an, als es vielleicht Wort machen. So. Auch im Gottesdienst, wenn man zum Teil etwas Rituelles macht, ich habe schon Sachen im Feuer verbrennt oder aufgeschrieben oder irgendwie sind so kleine Ritual, ein Stecken verbrochen als Zeichen von einem Neuanfang oder so. Und ich merke schon, dass das wird immer geschätzt und es entsteht hier auch eine andere Stimmung im Gottesdienst, wenn man so etwas Rituelles macht. Also ich glaube, es geht schon nicht ganz ohne. Oder es ist schon schön, wenn man so ein Ritual auch hat, weil sie einfach, ja, wieder mal ein bisschen das Herz ansprechen.
Irina, darf ich dazwischen?
Ja,
die ersten Beispiele, die du erzählt hast, das sind ja vertraute, alte Ritual, zumindest Ritual, wo so dünn, als wären sie alt, aber wo die einen gut oder sehr gut kennen und darum alle können mitnehmen. Und ich finde, es ist ein Unterschied, ob man quasi alte, traditionelle Ritual, die eine Gruppe kennt, die vertraut sind, zusammen feiert, oder ob man so neue Ritual gestaltet, also quasi symbolische Handlungen, wo man sich ausdenkt in Bezug auf einen Anlass, die funktionieren ein bisschen anders, bis der vor allem eine Person anleitet und durchführt. Würdest du dem zustimmen?
Ja, auf der einen Seite denke ich auch, ich würde dem zustimmen, aber auf der anderen Seite denke ich auch so die alten, vertrauten Rituale, also zum Beispiel beim Lumen Christi oder so, mit den Kerzen anzünden, merke ich auch, dass die Leute schon nicht mehr darauf verloren sind. Also ich glaube, auch wenn das so alte Ritual sind, sie kennen das gleiche Stück weit nicht mehr und man muss es trotzdem auch erklären vorher. Also ich erlebe auch dort, wir feiern immer ein, wir sagen, wir laufen jetzt rein und wir zünden dann die Kerzen an, das muss wie auch erklärt werden. Und ich bin selber katholisch aufgewachsen. Für mich ist das wie, gehört das dazu, weil ich bin früher auch im katholischen Gottesdienst, aber ich merke, Leute, die reformiert aufgewachsen sind, kennen das trotzdem nicht mehr gleich.
Ja, das ist sicher so. Auf der anderen Seite finde ich tatsächlich, dass wenn Ritual müssen erklärt werden, dann verlieren sie an Kraft. Also wenn man auf Rom schaut und die Bestattungsfeierlichkeiten an die denkt, das ist unglaublich, das läuft einfach ab. Ohne Kommentar, ohne Anweisungen, ohne Deutungen. Und es bleibt ja auch von Deutung her viel offener und stärker, wenn das nicht noch einmal verbalisiert und auf den Punkt gebracht wird. Das finde ich viel überzeugender. Also ich finde, Katholiken können Ritual und wir Reformierten, wir erklären mit Ritual.
Jetzt können wir natürlich vom kleinen Gegenthese stark machen oder sagen, ja, das funktioniert darum so gut, weil die 300'000, die zugeschaut haben, gar nicht alles haben müssen mitmachen oder verstehen oder sehen, sondern wie quasi wie für sie etwas aufgeführt wird. Und da spielt dann relativ schnell so eine andere grosse Sehnsucht, also jetzt nicht nur die nach Form, Ästhetik, Klarheit der Rolle, sondern die nach Authentizität. Und ich denke, Irina, das ist etwas, was du wahrscheinlich recht viel damit tust, auch gerade im Bereich von Kasualien, von Ritual, wo dir auch bei Lebenfeiern anbietet. Magst du dort mal ein bisschen erzählen, was sind so die Wünsche, was sind, weißt du, so die Motive, die Leute treiben, zu euch zu kommen und zu sagen, hey, können wir das zusammen gestalten? Was bringen die mit?
Hey, ich glaube, spannenderweise sind die Wünsche oder die Motive gar nicht so verrückt, wie man sich das glaube ich vorstellt. Man denkt so, hey, die Leute, die nicht wollen, kirchlich heiraten oder die eher so etwas im freien Bereich wollen, die wollen irgendwie ganz crazy Sachen und haben keine Ahnung, was für Vorstellungen. Aber es ist oft tatsächlich einfach so, dass die Leute sich wünschen, dass sie, gerade bei einer Hochzeit, dass es etwas sehr Persönliches ist, dass es um sehr das Paar geht oder dass sie halt mit dem Ortspfarramt einfach nicht mehr so Kontakt haben. Zum Teil halt auch, dass sie schwierige Erfahrungen gemacht haben, vielleicht mit dem Ortspfarramt oder finden, hey, die Person, ja, ganz blöd, schwätzt Hochdeutsch, aber wir wollen ein paar Schweizerdeutsch schwätzen oder so. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wieso die Leute eher zu so Ritualagenturen kommen, aber die Gründe sind gar nicht so verrückt. Also meistens ist es wirklich, hey, wir wünschen uns eine persönliche Feier, wo wir als Paar im Vordergrund stehen und die Angst, dass bei einer kirchlichen Trauung, was ich finde, ist absolut nicht so, aber ich glaube, es ist trotzdem noch so ein bisschen die Angst in den Köpfen der Leute, dass bei einer kirchlichen Trauung ist jedes zweite Wort so eigentlich Gott und es geht nicht ums Paar, sondern es könnte jedes x-beliebige Paar durchstehen. Und ich glaube, das ist gerade bei Hochzeiten etwas, was man sich mega wünscht, so das Individuelle, es soll um uns gehen, um unsere Liebe, um was uns da angebracht hat, so, wo die Leute dann eher dazu bringt, zur Ritualagentur zu gehen und auch die Hoffnung, dass man dann so ein bisschen selber mitgestalten kann und nicht einfach so vorgesetzt bekommt, so musst du es machen, Punkt. Was ja bei der Kirche auch nicht mehr so ist, aber was man, glaube ich, gleich so noch ein bisschen das Gefühl hat.
Was das Interessante ist, Irina, ist ja, wenn man dann nachfragt, was sie genau wollen und wie das so gestaltet werden, dass sie dann gleich die Kompetenz von der Fachperson, von der Liturgin, von der Pfarrerin sehr viel zutrauen und echt sehr zufrieden sind, wenn sie nach einem klaren Ritual oder nach einer Liturgie das auch de gestaltet. Also das Individuelle kommt ja zusammen de mit etwas vorgegebenem, grösserem, altem. Es stellt das, den Übergang in einen grösseren Raum. Darum, Stefan, das Authentische, ich glaube, es ist wie ein Gegenpol zum Rituellen. Also es braucht wie beides. Versucht noch einmal das, was ja auch dürftig werden kann, beim Authentischen, dünn, noch einmal zu verbinden mit einer grösseren Ordnung, mit einer grösseren Dimension, mit der alten Form, die viele getragen hat. Also wir müssen das heute nicht erfinden, sondern es gibt die Liturgie, es gibt das Ritual schon lang.
Doch gleich finde ich immer, wir Reformierten sind so ein bisschen ritualskeptisch auch. Also gerade was jetzt, wenn wir uns vergleichen mit den Katholiken und dann schnell gesagt hat, das ist ja, Stefan hat es eben auch schon gesagt, so eine kleine Aufführung, oder? Ist das überhaupt noch innerlich vollzogen oder ist das... Ja, es ist nur ein äußeres Zeichen. Ich glaube, da sind wir dann schnell skeptisch. Das ist vielleicht das, was deine Hochzeitspaare, Irina, spüren, indem sie sagen, ah, wir wollen, dass das für uns ist, dass das sehr persönlich ist. Aber trotzdem, es dünkt mich fast, Rituale sind wie so eine anthropologische Konstante. Ich habe sogar gelesen, in der Steinzeit haben Menschen schon Rituale gestaltet. Also ohne scheint es nicht zu gehen. Und trotzdem braucht es diese, was ich im Inneren für mich gefasst habe, nochmal nach außen getragen, in einem sichtbaren Zeichen.
Und ich glaube, gerade so die klassische Sache, so ein Ringwechsel, ein Jo-Wort, ein Kuss noch, das ist etwas, wo eigentlich, also ich glaube, noch kein Paar hatte. Doch, ich habe einmal ein Paar gehabt, die haben keinen Ring gehabt. Aber sonst habe ich, glaube noch nie ein Paar gehabt, wo irgendwie gefunden hat, hey, wir wollen das nicht. Also das ist wie ganz klar. Und auch das, was du gesagt hast, das ist auch spannend. Sie kommen und nachher, wenn man fragt, hey, was haben die denn für Vorstellungen? Was wollen die gern so? Wir machen ja das, was ihr wollt. ja, wir wissen es eigentlich gar nicht so genau. Und dann kommt man so mit einem Vorschlag, wie man es machen könnte, vielleicht mit einem gewissen Ritual, das man einbinden kann. Und dann ist es eigentlich immer, ah ja, voll, mega gute Idee, du hast ja die Erfahrung, du weisst es ja, wir finden das super. Und auch oft Unsicherheiten, die Barmi fragen, ja, in deiner Erfahrung, wie macht man denn das, was machen die meisten? Wo man wirklich merkt, eigentlich sind sie froh, wenn man ihnen so ein bisschen eine Liturgie aufzeigt oder ihnen zeigt, hey, so und so und so kann man es machen, das sind Möglichkeiten, sind sie auch sehr dankbar. Darum, es ist selten, dass ein Paar wirklich kommt und sagt, hey, so, 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 wenn man es, Punkt, und dann sind das irgendwie crazy Vorstellungen oder so.
Wir noch schnell zu deiner Beobachtung oder Feststellung, dass für reformierte Dienerigkeit doch sehr zentral ist und man so eine Grundskepsis hat gegenüber allem Österreich, ich glaube, das trifft zu. Und das können wir auch bis zur Reformation zurückführen, dass sich der Glaube sehr stark quasi in die Innerlichkeit bewegt hat, hat sich dann auch verstärkt im 18. und 19. Jahrhundert. Und ich glaube, das ist eine Reduktion tatsächlich vom Glauben und von der Frömmigkeit. Der Glaube und Frömmigkeit drängt dann gleich dazu, dem einen Ausdruck zu geben, dem eine Form zu geben, das Innere zu verbinden mit aussen, eben sichtbar, erlebbar und auch sozial zu sagen. Ich meine, Ritual sind eine Form von Sozialisierung vom Glauben. Da wird der Glaube etwas Gemeinsames, etwas Teils. Bei den Katholiken heisst es sogar, die Liturgie repräsentiert den Glauben und trägt der immer brüchige Glauben vom Einzelnen. Wenn ich die Liturgie feiere, dann bin ich aufgegeben im Glauben von der Kirche, auch wenn ich nicht alles aus vollem Herzen selber kann.
Ja, ich kann das so gut verstehen. Ich kann das so gut verstehen, was du jetzt gerade hast ausgeführt als katholische Lehre. Ich bin selber wirklich am drüber nachdenken, ob das Reformierte eigentlich bei mir je funktioniert hat. Also wie das würde, also mindestens so, wie es mir begegnet ist, oder? Ist es darum gegangen, ich muss zuerst kognitiv verstehen, was wir jetzt machen beim Abendmahl. Dann muss ich das irgendwie innerlich spüren und erst dann ist eigentlich eine authentische Teilnahme an dem Ritual möglich, wo dann als Sakrament erfahren wird, oder? Jetzt, um es so ein bisschen vereinfachen. Wenn ich in Rom bin, erlebe ich das ganz anders. Jetzt gerade besonders im Heiligen Jahr, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Scala Santa. Das ist die heilige Treppe. Und dort ist die Idee, dass man einen Rosenkranz bettend auf den Knien die Treppen raufgeht.
Auf den Knien?
Ja.
Krass.
Oder man geht die wirklich auf den Knien rauf. Und das Verrückte war, ich habe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, einfach gedacht, das ist noch toll, dass da so viele Menschen das machen. Ich mache das jetzt einfach mal mit. Und habe dann sogar auf dieser Treppe knäulend noch mal gegoogelt, wie eigentlich das Ave Maria wirklich geht, weil das habe ich nicht mehr auswendig gewusst. Und habe das aber nachher mitgemacht und würde aber sagen, dass ich, wie währenddem ich das gemacht habe, etwas verstanden habe. Also ich habe es gar nicht vorher müssen verstehen.
Ja, genau.
Sondern es hat sich mir wie im Tun eigentlich erst erschlossen.
Ja.
Und ich finde, das ist jetzt vielleicht nicht die einzige Art, wie man über Ritual nachdenken kann. Aber vielleicht ist das nochmal interessant, wenn es so wieder darum geht, was ist eigentlich vorgegeben, was ist wie eine Dienstleistung, die man kann wählen und bestimmen, was ist das, was man selber designt.
Ja, die Frage ist ja, wie man zum Beispiel Kinder das Abendmahl der Taufe beibringt. Und da gibt es beide Wege. Zuerst mal die Vorstellung, die Idee, der Inhalt verbal vermitteln oder das Zusammenfeiern. Und ich bin ein grosser Anhänger vom Zusammenfeiern und schauen, was da aufpoppt, was das bei diesen Kindern auslöst und wie sie sich über das Zusammenfeiern dann auch das Abendmahl oder so eine Taufe erschliessen. Und ich glaube, so funktionieren tatsächlich Ritual. Die sind grundsätzlich vieldeutig, verwirrend, vieldeutig, das heisst, da auch von verschiedenen Seiten her und mit verschiedenen Geschichten anschlussfähig, bewohnbar. Und wenn man es zuerst erklärt, dann tut man es schon eng führen und gibt ihm eine bestimmte Bedeutung. Und ich finde, das ist eine reformierte Krankheit.
Das muss man so erklären. Da wären wir ja eigentlich schon mittendrin im Thema beim Wert und Kraft der Rituale, auch für uns Reformierte. Ich habe bei deinem Ex-Arbeitgeber, Stefan, einen guten Kommentar gefunden, nämlich beim RevLab. Und da hat jemand geschrieben, die haben auch eine Folge über Rituale gemacht. Unsere alten Rituale wie Abendmahl, Taufe oder auch der Segen, das Beten, die können tragen, sie werden intuitiv verstanden. Und ich glaube, das ist das, was wir auch gerade alle sagen, mitmachen, sich reinbegeben und dann funktioniert es auch wirklich. Also mir ging es zum Beispiel anders als dir, Stefan. Ich fand reformiert sein so toll, eben weil es so intellektuell ansprechend ist. Ich habe gern Sachen, die ich mit dem Kopf verstehe. Für mich ist der größte Stress, wenn ich in einem christkatholischen Gottesdienst sitze und ständig nicht verstehe, was wir machen sollen. Da haben sie zum Glück ein Gesangbuch, wo alles wie eine Regieanweisung drin ist, was du zu tun hat. Aufstehen, hin, das ist ein Stress. Aber es macht andererseits auch Spaß, weil du hast was zu tun. Ne? Du musst nicht nur dort sitzen und alles mit dem Kopf aussaugen.
Muss ich aber trotzdem was dazu sagen, weil jetzt entsteht ja so der Eindruck, als würden wir Protestanten das gar nicht kennen. Ich glaube, das ist wirklich eine reformierte Sonderheit, dass wir das nicht kennen. Also als ich in Berlin studiert habe, war ich jeweils bei diesen Studenten, Studentinnen-Gottesdiensten, die Wilhelm Gräb damals, Gott hab ihn selig, durchgeführt hat. Und da war allen zu jeder Zeit völlig klar, was sie zu tun haben. Also ob man aufsteht oder sich hinsetzt. Die konnten das Glaubensbekenntnis, konnten die auswendig sprechen. Und mein Freund, mit dem ich da studiert habe, und ich, wir wurden dann wirklich nach dem Gottesdienst etwas belustigt, gefragt, ob wir das Glaubensbekenntnis nicht auswendig könnten.
Ne, das ist krass, gell?
Also das ist aber für die absolut unvorstellbar. Es wäre etwa so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ja, das Unser Vater kann ich nicht, so ist die sicher. Ja. Und deswegen glaube ich schon auch, das ist jetzt nicht nur etwas katholisch, christkatholisch, sondern ich glaube schon, es ist reformiert nochmal ganz speziell, dass wir es so zurückgefahren haben.
Ja. Wir haben Kirchentag die letzte Woche und im Schlussgottesdienst ist tatsächlich das Glaubensbekenntnis, und zwar alle um mich herum, haben das auswendig können. Ich habe das auch noch gerade hergebracht, aber ja, das ist einfach so drauf. Und das hat wunderbar und ganz stark als Ritual funktioniert. Unser Vater ist in leichter Sprache abgedruckt und wir haben es zusammen gelesen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Es hat keine Kraft gehabt und es ist nicht das gemeinsames Unser Vater erkennbar gewesen. Das ist wirklich sehr interessant. Also wir reformierte Deutschschweizer, muss man sagen, funktionieren rituell wie Freikirche.
Oh, das ist eine These. Du bist oder was?
Wie meinst du, dass es funktionieren wie Freikirche?
Wir haben keine Liturgie, die vertraut ist. Also ich habe in Paris ein Jahr lang reformierte Gottesdienste gefeiert. Da hat man genau gewusst, wann aufstehen, wann sitzen, wann mitmachen. Man hat keine Moderation und Anweisungen gebraucht. Das ist so durch geflossen oder geruscht und alle sind beteiligt gewesen. Und in der Romandie ist das auch noch so. Die haben das sehr starke liturgische Aufbrüche gehabt, Bewegungen sind beeinflusst worden durch die anglikanische und die katholische Liturgie. Und die haben eine feste Liturgie. Die wissen, wie Liturgie geht. Und bei uns wird der Gottesdienst Sonntag für Sonntag neu erfunden.
Hey, also ich glaube, ich sehe da ein bisschen zwei Aspekte. Ich finde, einerseits ist das ja auch mega cool, dass wir die Freiheit haben, weil wir auch Gottesdienst können feiern und mal können neue Sachen ausprobieren. Und ich finde, das ist eigentlich eine Stärke, dass man auch mal kann sagen, hey, heute mache ich es anders. Oder heute, ich habe zum Beispiel mal einen Brunch-Gottesdienst gemacht oder so. Das ist komplett anders, als ich sonst Gottesdienst feiere. Und es hat mir auch mega Spass gemacht, mal etwas anderes ausprobieren. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, so die klassische Sonntagsgottesdienst, die ich habe, und wo ich auch sonst am erlebe in anderen Kirchen, sind gleich mehr oder weniger Folgen einer gewissen Liturgie. Also du hast irgendwie eine Begrüßung, du hast irgendwie die Predigt, vor der Predigt noch die Lesung, du hast am Schluss das Sagen, vorher noch die Fürbitte mit unserem Vater. Also ich glaube, es hat gleich eine gewisse Liturgie, wo dann, glaube ich, in diesen klassischen Sonntagsgottesdienst, wo jetzt nicht die Pfarrperson findet, hey, heute mache ich mal etwas anderes, glaube ich, findest du gleich eine gewisse Liturgie, wo eigentlich schon relativ ähnlich ist.
Meine These ist, das merkt euch noch die Pfarrperson, wie sie sich nach der Struktur, nach dem reformierten Gesangbuch 150 orientiert. Aber wenn nicht bestimmte Elemente identisch wiederkommen wie unser Vater oder der Segen, vielleicht Begrüßung, dann erkennt die Gemeinde eigentlich nicht, wo sie ist. Der geht einfach konzente zum anderen. Und hat schlussendlich der Effekt, der Fulbert Stefensky hat einmal gesagt, der reformierte Gottesdienst, es gibt keinen klerikaleren Gottesdienst als der reformierte. Weil jeder Schritt muss angeleitet werden und gemein überhaupt keine feste Rolle hat.
Vielleicht hat das ja auch ein bisschen damit zu tun, dass wir einfach sehr viel weniger national und international ausgerichtet sind. Also mir denkt es manchmal, wir sind schon sehr so auf unsere eigene kleine Parochie und Kirchengemeinde bezogen, wenn wir über das nachdenken und Kirchen erleben. Wo wahrscheinlich nachher Leute auch wieder würden sagen, ah, bei Herrn Müller ist das immer so und bei der Frau Meier ist das immer so. Aber wo man nicht irgendwie wie die Erwartung hat, dass das im Nachbarsdorf nebendran gleich ist, weil die sind ja sowieso ganz anders als wir. Und schon gar nicht, dass das international irgendwie eine Identität und etwas Gemeinsames hat.
Also ich finde, es ist sehr verbindend, oder wenn man eine feste Liturgie hat oder wenn man auch eine feste Lesenordnung hat. Also weltweit haben die meisten alten Kirchen, auch die, die auf die Reformation zurückgehen, eine Lesenordnung. Und man weiss, welcher Text, welcher Psalm am Sonntag gebetet wird, welcher Text gelesen und welcher in der Predigt ausgelegt wird, das verbindet Gemeinden miteinander. Und da haben wir uns frei gemacht, also der Zwingli von Anfang an, seit 500 Jahren sozusagen, von einer festen Lesenordnung vom Kirchenjahr. Aber mit dem verlieren wir viel. Und es gibt ja einige, die sich freiwillig einfach an dem orientieren. Aber das gibt noch keine Verbundenheit.
Wenn man sich orientiert an dem freiwillig, also ich mache das auch, ich gehe auf Kirchenjahr evangelisch. Und ich habe das Gefühl, es ist ja auch einfacher, weil ich dann schon weiss, über was ich predige. Ich muss das dann gar nicht mehr.
Das ist auch praktisch, klar.
Das ist auch praktisch. Nein. Ja, genau. Aber das stimmt schon. Ich finde, es gibt schon nochmal eine andere Verbindung zueinander. Wenn du wie weisst, hey, jetzt tun alle Kirchen legen jetzt gerade das Gleiche aus, ist ja auch super spannend, um dann vielleicht mal darüber zu schwätzen. Ich mache das einmal mit einer Freundin, die in der Nachbarsgemeinde Pfarrerin ist. Und wir schwätzen einmal einfach am Sonntag über den Text und gehen dann beide heim, schreiben die Predigt. Und obwohl wir das gleiche Gespräch hatten, kommt etwas komplett anderes raus.
Genau.
Also ich finde, das ist auch super spannend, um zu schauen, hey, okay, alle predigen über das Gleiche und trotzdem ist es anders.
Ja.
Das ist schon, finde ich, ist schon auch eine Stärke, die eigentlich schade ist, wenn man die Verbindung so nicht hat und jeder feiert einfach so für sich mit seinen Leuten in seinem Garten.
Nee. Ja. Hm. Und so eine Verbindung schaffen ja auch Rituale. Also wenn man zum Beispiel das Abendmahl feiert, da kann man sich mal vergegenwärtigen, es sind jetzt sicher noch auf der Welt tausende Menschen, die gerade genau dasselbe machen. Und es geht auf diesen einen Zeitpunkt zurück, den Jesus mal vor 2000 Jahren gesetzt hat. Also es ist ja auch was Verbindendes über meine kleine Ortsgemeinde hinweg. David kommt ja heute mit den starken Thesen und ich habe noch eins aufgeschrieben, was du im Vorgespräch gesagt hast, nämlich, dass wir Reformierten weitgehend die Ritualität verloren haben und Restbestände finden sich noch so in den Kasualien, aber wir haben nur noch Symbolhandlungen. Wie hast du das gemeint?
Aber Rituale sind quasi feste Abläufe, die vertraut sind und Symbolhandlungen würde das, was du, Irina, vorhin erzählt hast mit dem Feuer und dem Stecken, irgendetwas symbolisieren. Also wir hocken zusammen, wenn wir so einen Übergang begehen und suchen nach Symbol. Das machen auch die freien Ritualanbieter innen, die suchen nach passenden Symbol. Du findest auch auf diesen Webseiten vielfältige Symbole. Es wird quasi improvisiert, wie wir dem, wo wir hier begehen, den Ausdruck verleihen. Aber es ist nicht ein eingelebtes, bekanntes, vertrautes, altes Ritual. Das wäre für mich der Unterschied.
Und diese freien Trauredner und die Agenturen für Rituale quasi, die es jetzt schon gibt, Irina, die sind ja so ein bisschen deine Konkurrenz, oder von dem Grüppchen, was ihr gebildet habt als Ritualagentur, was ja alles Fahrpersonen sind. Kannst du vielleicht mal erzählen für Leute, die gar nichts damit anfangen können mit einer Ritualagentur, warum ist es denn überhaupt dazu gekommen? Warum macht die Kirche das jetzt?
Also vielleicht muss ich dazu noch schnell sagen, wegen der Konkurrenz legen, weil bei allen drei unterwegs. Also ja, genau.
Von der Zusammenarbeit,
ja. Leben feiern mit und ich bin selbstständig. Man macht dort komplett frei dran. Das ist so wie in allen drei Sparten und ich sehe es aber überhaupt nicht als Konkurrenz. Ich habe das Gefühl, Leute, die nicht bei einer Kirche wollen heiraten oder nicht bei einer Pfarrperson, die heiraten nicht bei einer Pfarrperson. Punkt. Und die heiraten auch nicht bei einer Pfarrperson, weil sie es einfach nicht wollen. Und ich glaube, ob es jetzt eine Ritualagentur gibt, außerhalb oder 100, hat wie nicht mit dem zu tun. Ich glaube, als Kirche müssten wir wie mehr uns überlegen, hey, wieso wollen die Leute nicht mehr kirchlich heiraten? Was kann man dort machen, dass man vielleicht auch als Kirche wieder attraktiver wird oder dass die Leute wieder merken, hey, in der Kirche heiraten hat gleich etwas für sich? Und ich glaube, das ist auch etwas, was Leben feiern, also die Ritualagentur von der reformierten Landeskirche Aargau, die gegründet worden ist, wo das wie auch probiert, weil Leben feiern eigentlich sagt, hey, wir haben eine mega Kompetenz auf diesem Gebiet. Wir machen als Pfarrpersonen, ich finde wirklich auch gute Trauungen. Wir haben das im Griff, wir wissen, was wir machen. Wir sind ausgebildet in diesem Bereich. Es ist mehr so die Kirche, die einmal so ein bisschen abschreckend ist. Und das sind auch Leute, die offen sind für neue Formen von Trauungen, die sagen, hey, es muss nicht nach dem Schema F gehen, sondern der Segen steht einfach im Mittelpunkt. Das ist eigentlich das, wo wir uns darauf geeinigt haben. Hey, wir machen Segenshandlungen. Wir schauen, dass der Segen in diesen Trauungen vorhanden ist oder in diesen Ritual vorhanden ist, in diesen Kasualien. Wie auch immer, dass man dann das einbaut, da ist man eigentlich relativ frei, aber das ist so der gemeinsame Nenner. Ich glaube, das Ziel ist wirklich, den Leuten zu sagen, hey, die Kirche ist ein Player, der wichtig ist auf diesem Feld. Wir haben es im Griff, wir machen es gut. Und dass vielleicht nicht zuerst so Kirche steht, sondern dass man einfach auch sieht, hey, da gibt es Leute, die das machen. Wir sind auch offen, wir sind flexibel als Kirche.
Kannst du sagen, Irina, wie du dich verstehst und präsentierst, wenn du als freie Ritualanbieterin unterwegs bist? Lässt du einen anderen Hut an?
Hey, also ich bin immer sehr, sehr transparent und sehr offen. Also es steht auch auf meiner Website, dass ich Pfarrerin bin und ich sage das auch der Bar immer von Anfang an, dass ich hauptberuflich Pfarrerin bin, weil ich es irgendwie auch wichtig finde, um das einfach gesagt zu haben.
Also wenn jemand keine Pfarrerin will, dann kommt er sie nicht so.
Doch, ich sage Ihnen aber auch, nachdem ich sage, ich bin hauptberuflich Pfarrerin, sage ich Ihnen aber, hey, aber ihr habt ja jetzt mich angeschrieben als freie Traurednerin. Also, und ich sage dann schon, ich bin jetzt hier nicht als Pfarrerin, explizit nicht, weil sie wollen nicht eine kirchliche Trauung, sondern sie wollen eine freie Trauung.
Ja.
Aber ich erlebe es aber gleich so, dass ich mega oft super spannende Gespräche habe, auch über das Pfarramt, oder dass die Leute dann erzählen, hey, wieso wollen wir nicht kirchlich heiraten, oder was haben sie schon für Erlebnisse gehabt. Und dass sie eigentlich auch sehr offen sind. Also ich habe es dann auch ab und zu, dass sie finden, ah, aber ein Gebet wäre eigentlich schon noch schön.
Oder? Genau, weil meine Frage, ja. Ist das religiös, was du machst, oder wie du gehst?
Hey, also es ist in den meisten Fällen ist es nicht religiös. Also in den meisten Fällen ist es wirklich eine freie Trauung, eine nicht religiöse Trauung.
Das heißt, kann ich schon sagen?
Nein.
Okay.
Nein.
Ah ja.
Also wenn ich jetzt als Traumung unterwegs bin, so, wenn ich also wirklich frei... Ja. Mit meiner Selbstständigkeit. Nein, der kommt kein Sagen, außer das Fahr wünscht sich explizit.
Okay.
Dann mache ich es
ja. Also auch nicht irgendwie, es jetzt Wunder, auch nicht irgendwie so Sagen mit, alle schreiben jetzt ihre Wünsche auf die Zettel und wir tun das in die Glaswünsche.
Ja, genau, doch.
Wenn wir jetzt so die Bandbreite nehmen, sagen wir so, von heiraten in einem Kirchgemeindegottesdienst bis so superfrei und ganz individuell, dass sich das von der Form her zwar sehr mag unterscheiden, aber dass wir eigentlich inhaltlich oder von der Haltung her immer wie näher zusammenrutschen. Mhm. Also ich könnte mich nicht an eine Delphi erinnern, die ich in den letzten 10 Jahren erlebt habe, wo ich würde sagen, das ist etwas anderes gewesen als eine Segenshandlung.
Ja.
Und ich meine, das ist ja nachher oder bei einem Täufling kann jetzt kaum seine ganze Biografie, wie man das nachher bei Trauerfeiern hat, im Zentrum stehen, weil mir ja kleine Kinder helfen. Aber dort ist dann der Name das grosse Ding, oder? Wenn man etwas macht dazu. Oder das, was Gotti am Team wünscht, oder so, oder? Also, mir denkt es irgendwie, wir sind ja dort sowieso schon weit, weit, weit übergegangen, dass alles, was wir eigentlich noch machen, Segenshandlungen sind. Oder das Obigmal gibt es so selten im reformierten Gottesdienst. Also gut, ich gehe jetzt auch nicht mega oft, aber es ist locker, als Reformierte ein Jahr zu verbringen, ohne dass du ein Obigmal hast. Auch wenn ab und zu in den Gottesdienst gehst. Aber ich würde sagen, auch dort, wo ich es dann noch erlebe, ist es eigentlich eher so etwas, dass wir uns daran erinnern, wie gut es ist, Gemeinschaft zu haben miteinander. Oder so, oder? Also, mir denkt es inhaltlich, hat das ja sowieso jede Schwelle schon verloren, oder? Also, könnte man vielleicht ein bisschen frech sagen, ja, eigentlich ist Ritualagentur und freie, Ritualbegleiterin, sind eigentlich einfach so ein bisschen Form follows Function. Moment.
Das ist schon sehr interessant. Ich glaube, es hat sich auch verändert. Lange Jahre haben sich die Freien, die allermeisten, dezidiert von Kirchen und Pfarramt abgrenzt. Und haben quasi das Gegenprogramm kommuniziert und vollzogen. Und inzwischen verfliessen da die Grenzen. Ich finde es interessant, dass du das alles machst. Es gibt in Bern auch Feuer und Flamme, also drei Theologinnen, die jetzt nicht im Rahmen von einer kirchlichen Anstellung, sondern auf dem freien Markt, aber deklariert als Theologinnen, das anbieten und quasi mit dem Seriositätsbonus von einem Theologiestudium werben und echt sehr gute Erfahrungen machen. Also breit angefragt werden, aber durchaus als Theologinnen und im Fall so tatsächlich auch als Pfarrerinnen angesprochen werden. Sie gehen jetzt nicht so weit wie du. Sie sagen, Segen gehört dazu, so eine Art ein Gebet gehört dazu. Also sie haben da eine relativ klare Vorstellung, was so der Möglichkeitsraum ist, wo sie als Theologinnen können verantworten.
Ja. Und was ich auch noch spannend finde, ist so, wenn du jetzt sagst, so, man geht dann gleich als Theologin oder wird auch wahrgenommen als Pfarrerin. Ich habe auch schon ein paar gehabt, wo nachher gesagt hat, ja, weißt, unseren Großeltern ist so wichtig gewesen, dass wir kirchlich heiraten. Aber wir haben halt nicht wollen kirchlich heiraten. Jetzt haben wir die und können sagen, es ist eine Pfarrerin, die es macht. Also, es ist so eine freie Trauung trotzdem. Ja. Also, dass sie dann quasi so das Wege und den Batzen haben. Und ich denke gerade, zu dem, was du ja gesagt hast, Stefan, es ist ja genau so, dass wirklich, eigentlich inhaltlich ist es mega ähnlich. Der Aufbau ist mega ähnlich. Ich sage denen das auch, es hat ja, also der Bärli sage ich auch, es hat ja einen Grund, wieso man es seit Jahren so macht, wie man es macht. Und du hast dann halt vielleicht nicht eine Predigt, wo es um 1. Korinther 13 geht, sondern ich erzähle dort vielleicht ein bisschen mehr von der Geschichte vom Bar oder suche ein Symbol, das zu ihnen passt oder so. Also es ist wie mehr die Elemente, die vielleicht aus der Bibel kommen oder noch den Gottesbezug haben, die habe ich in der freien Trauung nicht, sondern ersetze sie durch mehr Geschichte, mehr irgendein Symbol, das ich aussuche fürs Paar. Aber eigentlich vom Ablauf ist es genau gleich wie eine kirchliche Trauung.
Ja, ich glaube auch, dass weniger Ritual, wo frei angeboten werden, vor einem Problem stehen, dass sie irgendwie keine Identität hätten oder so, sondern das, was ich wahrnehme, ist, dass zum Beispiel Taufe, wo bei uns ja wirklich ein Sakrament ist, einen grossen Bedeutungsverlust hat. Also, weil es fast nicht mehr erklärt werden kann. Ich nehme Taufen als etwas, wo wie eine Willkommensfeier in der Familie vom Kind. Und man dankt der Mutter Erde, dass das Leben wieder möglich ist und wünscht ihm alles Gute für das Leben.
Das ist eine Karikatur, lieber Stefan.
Also ich meine das gar nicht irgendwie böse. Ich finde das ein super verständlicher Wunsch, dass das jemand hat. Aber zum Beispiel schon, wenn man im Gespräch nachher erklärt, warum es jetzt toll wäre, den Täufling auch loszulassen mit der Taufe und was das bedeutet. Oder warum es auch schön sein kann, dass dort eine Gemeinde ist, wo der Täufling gezeigt wird. Merkt man so, ja, das ist zwar irgendwie noch interessant, aber also das meinen wir eigentlich nicht unbedingt.
Da sind wir quasi beim Stichwort Dienstleistungskirche und müssen wir unsere Rituale nicht nur in der Form, sondern auch quasi im Inhalt schon anpassen.
Aber ich sage, Karikatur, Stefan, will ich das selber so nicht wahrnehmen. Gut, ich muss irgendwelche Prüfungsgottesdienst abnehmen, nicht die ganze Vikarinnen. Natürlich Mühe, das super und gut zu machen, aber ich nehme sehr viel Bemühung wahr, quasi Tradition, Ritual, Symbolik, Theologie von der Taufe zu vermitteln, zu erklären. Tatsächlich, ich meine, zur Taufe gehört eine Taufansprache, wo es darum geht, neue Stücke zu machen, welche Aspekte jetzt da im Zentrum stehen. Und je nachdem, je nach Lebensalter sind es auch unterschiedliche Themen, die da im Zentrum stehen, aber ich erlebe das immer wieder sehr stimmig und traditionsbezogen. Also ich glaube, da haben wir wieder, sind wir eher in einer Bewegung, das Liturgische, die alten Symbole und Formen wieder zu entdecken und sprachfähig zu machen in der Art, wie man sie gestaltet. Also da bin ich echt ziemlich zuversichtlich.
Also ich glaube auch, dass es tatsächlich dort einen kleinen Unterschied gibt zwischen Form, weil dort erlebe ich es genau, wie du sagst. Also ich glaube auch, dass Form, der Ablauf und so sehr klassisch ist im Moment. Und zwar auch dort, wo man es irgendwo unter einem Baum an einer Waldlichtung macht oder so. Also das alles sehe ich auch. Ich glaube einfach, dass es auch auf einer theologischen Ebene gar nicht so einfach ist, den Anschluss zu schaffen an das, was mal unsere Vorgaben waren, was wir meinen mit Taufe. Also jetzt kannst du sagen, das ist wieder eine Karikatur, aber ist mindestens ein sehr dominantes Teilverständnis ist auch gewesen, dass wir den Altsünder ersäufen, oder? Und für in Christus Neugeborene aus dem Wasser heben. Und da denke ich jetzt, ja, das wäre jetzt ein schwieriges Bild für so eine Kindertaufe. Wo aber ja wirklich über einen langen Zeitraum hat genau das Bild funktioniert, oder? Und die Frage ist dann so, ja, was meinen wir denn, wenn wir etwas meinen, was etwas anderes ist als ein Sagen?
Naja.
Und das heisst für mich noch nie, oder, dass ich möchte eine Problemanzeige machen und sagen, wir taufen nicht richtig oder Taufe ist nicht toll oder sie hat irgendwie ihren Inhalt verloren, sondern vielleicht müssten wir nochmal neu über das nachdenken, was wir meinen eigentlich mit der Bedeutung von einem Segen im Unterschied zu einem Sakrament.
Ich glaube, bei der Taufe spielt ja das Element vom Wasser tatsächlich eine grosse Rolle, hat eine grosse Kraft. Und wenn jetzt zunehmend ja nicht nur mehr Kleinkinder getauft werden, sondern Kinder in unterschiedlichem Alter, jetzt gerade wieder einen Bericht von einer Pfarrerin gelesen, da in der Bernkirche, wo nicht getaufte Konfirmandinnen in der Osternacht im Hotpot vor der Kirche und die Gemeinde kennt das, wie das Jahr für Jahr so stattfindet, da kommt das Sakrament, was ein starkes Zeichen ist, wieder ganz neue Kraft und Bedeutung über. Und Gott.
Ja, das finde ich ein super Beispiel, Messi, David, ja.
Irina, da kommst du auf Ideen, oder? Im Taufen im Hotpot ist das wäre mal was.
Ja, ist schon auf meinem Platz vor dem Kirchgemeinde. Ja. Haben wir jetzt schon den Hotpot vorgestellt und so dann, oh, nächstes Mal flöhen lassen, Campis war. Ich habe sie bis jetzt, haben sie sich eigentlich meistens gewünscht, die nicht. Also du kannst ja im Aargau auch konfirmiert werden, ohne dass du tauft bist. Mhm. Das ist möglich. Und ich überlasse es dann meistens den Campis, die nicht tauft sind, hey, wenden euch euch wichtig oder nicht. Und ich habe bis jetzt dann eigentlich alle, die, sich dann noch eine Welle taufen vor der Konferenz im Konfgottesdienst selber dann gemacht. Sie haben das schön gefunden, dass eigentlich gerade direkt vor dem Akt der Konfirmation haben sie sich mal taufen. Wir haben auch schon vorgeschlagen, mein Pfarrkollege und ich, wir gehen im Konflager immer nach Meersburg. Und wir haben auch gesagt, hey, so eine Taufe im Bodensee wäre ja auch mal cool, wenn wir da irgendwie zusammen unterwegs sind und im Konflager taufen. Das haben wir bis jetzt noch nie gehabt, aber vielleicht muss ich nächstes Mal vorschlagen, eine Taufe in den Thermen. Vielleicht sind
ja die näher. All in.
Wir haben jetzt ja sehr viel über die Klassiker gesprochen, eben diese Lebensübergangsrituale. Da könnte man ja auch noch viel mehr anbieten. Eure Ritualagentur zum Beispiel bietet ja 4 Bereiche an. Lebensanfang, Hochzeit und eben beim Tod. Und es gibt dann noch einen 4. Bereich, so freie Rituale. Und der läuft nicht, oder? Das wird nicht nachgefragt.
Also das, was wir noch haben, sind so Feiern und Übergängen, zum Beispiel Geburtstag, Umzug, Eheweihe, Jubiläum, Pensionierung, Neuanfang, Prüfungserfolg, was auch immer. Und ich glaube, man ist sich einfach nicht gewöhnt, dass es dort noch so ein Ritual gibt. Sondern am Geburtstag singen alle Happy Birthday. Das ist ja auch so eine Art Ritual, das macht man. Aber dass dort wie eine Person kommt und irgendetwas dazu gestaltet, glaube auf die Idee würde man gar nicht kommen. Das ist man sich einfach nicht so gewöhnt. Das hat keine Tradition. Und ich glaube, darum ist das auch nicht etwas, wo man jetzt denkt, hey, doch, das hätte ich gern. Weil man müsste sich wie zuerst auch Gedanken machen und überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet der 50. Geburtstag oder der 60. oder der 30. ist ja gleich, was macht das mit mir, was bedeutet das, was ist das vielleicht auch für ein Übergang, was kommen da für Gefühle auf, wie könnte ich mit denen umgehen, wie könnte ich das gestalten? Und ich glaube, das sind alles Überlegungen, die man sich vielleicht nicht unbedingt macht. Es gibt ja auch oft so Rest in Peace 20s, Geburtstagspartys und so, aber ich glaube, man findet dann wie andere Formen und überlegt gar nicht, hey, vielleicht gibt es Ritualagenturen, die dort etwas dazu würden.
Aber meine These wäre, Irina, dass es eben kein Ritual gibt für solche Übergänge, dass das Grund ist. Wir kommen ja quasi aus einer Ritual-Euphorie, wo Ratgeber-Literatur empfiehlt, möglichst alle Übergänge, kleine und grosse, im Leben zu ritualisieren, weil das irgendwie gut tut. Und ich glaube, da ist das Ritual überdient, sozusagen. Das ist nicht plausibel. Dort, wo es traditionelle, alte, eingelebte Formen gibt, dort werden sie nachgefragt, neu Ritual. Also meine These ist, man kann Ritual nicht erfinden. Sie wachsen.
Das finde ich eine super Unterscheidung auch. Dass es etwas ist, das quasi uns schon muss vorgeben sein, ein Stück weit. Mir fällt dort noch so eine Abgrenzung auf. Ich merke das so auf Instagram. Kommt das ganz oft vor, dass uns jemand so Daily Routines vorschlägt. Also am Morgen stehst du auf und irgendwann hat es noch etwas mit Matcha zu tun und dann kommt dann die Stellcode oder irgendwie so. Wo ja irgendwo zeigt, okay, wahrscheinlich spricht das ein Bedürfnis an, Sachen klar zu strukturieren, eine Ordnung haben davon. Und trotzdem würde mir sagen, jetzt gerade gegenüber Ritual fehlt ja dort zum Beispiel so ein Gemeinschaftsmoment oder vielleicht sogar ein gemeinschaftskonstituierendes Moment. Ich habe tatsächlich schon Delfin erlebt, ohne dass jetzt eine Kirchengemeinde dort war, aber tatsächlich halt eine Verwandtschaft und Freunde, ist ja jetzt auch gerade im katholischen Gang und Gäbe, wo ich aber schon das Gefühl hatte, ah, das verbindet uns jetzt aber, was wir hier erleben. Ich glaube, also ich ganz nicht haben, wenn meine Tochter ihre Matcha zubereitet.
Genau, da würde ich ein Ritual als soziale Vollzug definieren. Also auch wenn ein Paar schon 7 Jahre zusammen lebt und dann auch heiratet, das war bei uns der Fall gewesen, wird mit dem mit einer Hochzeit wird die Verbindung öffentlich und kommt ganz eine neue Wirklichkeit über. Sie wird anerkannt. Ich glaube, die Anerkennung ist auch ganz wichtig. Also das ist, glaube ich, die Leistung vom Ritual. Eine Sache öffentlich und wirklich zu machen, findet darum tatsächlich auch Privatisierung ein grosses Problem, zum Beispiel vom Tod, vom Sterben. Wenn man nicht weiss, dass jemand gestorben ist und nicht Abschied nehmen kann, das irgendwann erfährt, ist das wie ein amputiertes Glied, da fehlt etwas. Wenn dem krassen Übergang nicht kann, eine soziale Wirklichkeit, die man kann miterleben kann, gegeben werden, dann ist das ein grosser Verlust.
Also wir halten fest, Rituale sind nicht nur für mich, nicht nur zur Stärkung, sondern sie sind immer in Gemeinschaft irgendwie eingebettet. Es ist ein gemeinsames Erleben, was uns irgendwie auch verbindet. Ich habe euch zum Abschluss noch ein Zitat mitgebracht, das habe ich im Kirchenmagazin Magnet gefunden, zur Kraft der Rituale. Lars Spierig hat das geschrieben und ich fand das eigentlich sehr passend. Das fasst auch schön zusammen, was wir heute so ein bisschen besprochen haben.
Lichtreflex.
Rituale müssen wir einüben, sonst sind es keine Rituale. Wir wachsen hinein. Die Kraft entfaltet sich bei der Wiederholung. Und irgendwann erleben wir die Feiern nicht nur mit dem Kopf, der immer damit beschäftigt ist, einzuordnen, zu verbinden, zu klären, zu verstehen. Wenn wir einen Schritt weiter sind, können wir uns selbst hineinbegeben, teilnehmen, mitfeiern, mitleben und uns auch fallen lassen. Das Ritual trägt uns. Es öffnet einen Raum, in dem wir neue Erfahrungen machen können. Es berührt uns tief in unserem Inneren, wenn es gut geht, wenn das Ritual klappt. Ja, Lena, David und Stefan, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen konnten. Ich hoffe auch, ihr da draußen konntet was für euch mitnehmen aus dem heutigen Reflex. Das war schon die 3. Ausgabe unseres Podcasts. Abonniert uns doch gerne und schreibt in die Kommentare, wie euch der Podcast gefällt.
Hinterlasst eine gute Bewertung, das hilft, dass andere uns finden.
Genau, für die Sichtbarkeit des Podcasts wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, und die EKS ist auch auf Insta aktiv, unter Facebook, auch so auf LinkedIn. Die nächste Ausgabe von Reflex kommt Ende Mai mit einem Jubiläum, nämlich feiern wir 1700 Jahre Nicea, ein altes Bekenntnis. Ja, 1700 Jahre ist das alt, aber es ist immer noch relevant. Und warum das so ist, das wird mir eine echte Expertin erklären, nämlich Angela Berlichs. Ich freue mich auf euch. Bleibt reflektiert. Bye.